Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
So, wer hätte das gedacht, dass wir an diesem Montag tatsächlich darüber sprechen, dass Carlos Alcaraz seinen Titel in Miami verteidigt hat. Nein, jetzt sage ich Miami, ich meine natürlich Indian Wells, weil die Auslosung für Miami jetzt gerade raus ist. Und das zu besprechen, diese Ungläubigkeit in Worte zu fassen, versuchen wir wieder mit dem Tennispropheten in Wien, Andreas Durieux. Servus, Andi.
Servus, lieber Jens. Hallo zu Hause.
Ja, ich habe nicht damit gerechnet, nach diesem komischen Schaukampf in Las Vegas, wo Carlos Alcaraz gegen Nadal, natürlich war es nur ein Schaukampf, aber ich habe jetzt schon gefunden, er hat extrem viele Fehler gemacht mit der Vorhand damals, vor allen Dingen auch Rahmenbälle. Wie gesagt, vielleicht war, da haben wir letzte Woche schon gesprochen, vielleicht war der Platz nicht in Ordnung. Aber mich hat das schon überrascht, wie souverän er den Zverev abgezogen hat, dann gegen Sinner nach glatt verlorenem ersten Satz noch gewinnt. Und mir war natürlich klar, nachdem er gestern den ersten Satz gegen Medvedev gewonnen hat, dass er das ganze Match auf seine Seite ziehen würde. Aber wie hast du das gesehen, mein lieber Andi?
Ja, also mir ist es sehr ähnlich gegangen. Ich glaube, vielen von uns ist es ähnlich gegangen, dass wir uns gefragt haben, als wir das dann gesehen haben und diese doch jetzt beeindruckende, immer finde ich, immer noch besser werdende Leistung gesehen haben, dass das sozusagen aus dem Nichts herausgekommen ist. Und wenn man schaut, erste Runde, war ja dann doch ein 6-7 gegen Arnaldi, dann 0-1, okay, aber da war auch wieder so der Eindruck, naja, also vom Sessel hat es mich nicht gehaut. Ja. Ich war dann erstaunt, gut, den Auger Aliassim kann man so schlagen, wenn der ein bisschen mithilft. Dann Marozsán, auch gut, ja, war in Rom einmal ein Ausrutscher, 3-3 recht glatt, aber Zverev so abzuziehen, das ist schon, also da, wobei irgendwo hat mir da was gefehlt, es war zu schnell auch der hängende Kopf vom Herrn Zverev, aber egal. Und dann natürlich gegen Sinner die eigentliche Schlüsselpartie, und das war schon richtig stark dann, wobei da auch etwas passiert ist, das weiß ich nicht, ob wir jetzt schon drauf kommen sollen, aber immerhin war ein kleines Missgeschick beim Sinner dabei mit diesem Sturz, ne?
Ja, komm ruhig jetzt schon drauf. Ich meine, das Besondere war ja bei der Zverev-Partie natürlich die Geschichte mit den Bienen, dass das Match um 2 Stunden unterbrochen haben. Das Match gegen Sinner wird nach 2 Spielen, glaube ich, war es. Ich glaube, bei 1-1 haben sie eine längere Regenpause gehabt. Also so richtig normal war ja eigentlich nur das Finale dann von den letzten 3 Spielen. Aber damit muss man halt auch umgehen können. Und bitte sag was zu Sinner, zum Sturz vom Sinner. Er selber hat das ja, glaube ich, nicht als Erklärung gelten lassen wollen.
Das passt zu uns ein bisschen, das mit nicht normal, was du gesagt hast. Aber gut, kleiner Seitenhieb auf uns selber ist immer gut, weil dann nimmt man den Leuten den Wind aus den Segeln ein bisschen. Das kann ich nur empfehlen. Gut, aber die Frage war ja eine andere, und zwar zu dem Sturz vom Sinner. Ich habe dann schon irgendwo gelesen, und das war also so, als wäre er zitiert worden auf Englisch, und da hat er ziemlich wörtlich doch gesagt, das ist zum einen, wie du sagst, also in Wahrheit will er es nicht als Ausrede sehen, aber was mich überrascht hat, ist, er wäre auf den Ellbogen gefallen, weil er hat sich dann immer aufs Handgelenk gegriffen, also während, das hat man ja gesehen, und er war schon ein bisschen irritiert, ja. Natürlich, er hätte nicht weiterspielen, er hätte nicht weitergespielt, wenn er es nicht gekonnt hätte, auch das, aber ein bisschen indigniert war er. Und ich glaube, auf der anderen Seite, man muss aber schon auch immer sehen, wie hat der Alcaraz sich verhalten. Vor allem, wie hat der auf seine Chance gelauert bei 1-6. Und das ist dann schon wieder eine große Qualität, da nicht sozusagen den Hut drauf zu hauen. Zumal er, glaube ich, die letzten 2 Partien gegen einen Sinner verloren hat. Und aber dort ist der war ein anderer. Also das war der Alcaraz. Wobei das die Frage war zum Sturz vom Sinner. Also ich kann jetzt auch nicht wirklich alles aufklären, aber ich deute es also mehr für mich. Es war natürlich unangenehm, es hat ihn ein bisschen rausgebracht, es war halt so. Und jetzt, das hat er ja auch gesagt, vielleicht ist es heute schon wieder anders, ich bin jetzt knapp gekommen, aber bis gestern Abend war seine eigene Aussage, er weiß noch nicht, ob er in Miami spielen kann.
Naja, ausgelost ist er mal an Position 2, was er halt selbst auch gesagt hat nach dem Match, dass er too predictable war. Dass man zu, dass er zu schematisch, wenn ich das so übersetzen darf, gespielt hat. Dass also Alcaraz nie überrascht wurde. Und das ist halt das Brillante, finde ich. Das sage ich hier eh schon zum 100. Mal. Das finde ich halt das Brillante an Alcaraz, dass er eben nicht ausrechenbar ist. Und was mir wirklich gut gefallen hat in Indian Wells waren drei Dinge eigentlich. Erstens, auf der Rückhand hat er manchmal so gezittert in den letzten Wochen, dass jeder zweite Ball mit der Rückhand rausgegangen ist. Jetzt ist er mit Sinner und mit Medvedev diese Rallyes mitgegangen mit der Rückhand und mit Zverev auch überhaupt kein Problem. Das nächste, was mir gefallen hat, war, er bewegt sich wieder so, wie er sich in seiner besseren, in seiner besten Zeit bewegt hat. Wie wenn er über den Platz fliegt, so ein kleines bisschen. Und drittens, diese Shot Selection fand ich in Indian Wells jetzt bemerkenswert gut, weil ich hatte schon in den letzten Monaten bei manchen Matches den Eindruck, er übertreibt es ein bisschen und spielt den Stopp zur falschen Zeit, aber gerade gegen Medvedev im Finale hat es wieder genau gepasst, obwohl Medvedev, fand ich, schon viel unternommen hat, um vieles richtig zu machen. Auch beim Return ist er weit vorn gestanden, aber früher oder später lässt er sich halt hinter die Grundlinie zurückdrängen und dann kommt der Stopp. Also die drei Dinge haben mir bei Alcaraz wirklich, wirklich getaugt und ich hätte nicht damit gerechnet. Jetzt hat der Lümmel schon 5000er-Turniere gewonnen in seinem jungen Alter, was eigentlich Wahnsinn ist. Zweimal Madrid, zweimal Indian Wells und einmal Miami. Ich glaube, nur Rafa war zum selben Zeitpunkt besser und zwar viel besser. Ich glaube, der hat 10 oder 11 oder 9, jedenfalls mehr gehabt zu dem Zeitpunkt.
Das war eine wertvolle Beobachtung, die Gegenüberstellung, die direkte, in puncto Unberechenbarkeit dessen, was kommt. Und da war schon zu sehen, beim Alcaraz natürlich auch wieder mit steigendem Selbstvertrauen, dass diese wahnsinnig schmale Linie zwischen Genie und Wahnsinn, die man immer wieder erwähnt, zwar noch da ist, aber jetzt eben auf die richtige Seite hin. Das ist dann immer leicht gesagt, wenn es funktioniert hat. Aber da bin ich auch wieder bei dir, auch diese, vor allem was mich so fasziniert, sind diese Vorhandstops auch von weit hinten, wie die verdeckt sind und wie da, also nicht nur Sinner, sondern wie da alle daneben stehen, auch der Zverev, den kannst fast nicht mehr erwischen und wenn, dann schupft er einen Lob drüber. Also es ist ja wirklich auch spielerisch viel da, was vielleicht ein bisschen unter dieser Kraftattitüde und unter dem, was mir fast unheimlich ist, ich hab nachgedacht, das war auch beim Nadal so, dass man der ein bisschen unheimlich war, also so jung dann schon auch so, wie soll man das formulieren, um ihm nicht Unrecht zu tun und ihn auch nicht
austrainiert. Ich formuliere es mit austrainiert.
Ja, danke. Unter Anführungszeichen verdächtig austrainiert für das Alter. Und da gibt es auch Stimmen, die gesagt haben, schon komisch, dass der immer wieder kurz pausieren musste. So wie auch der Rafa mit ominösen Verletzungen. Mehr sage ich jetzt nicht. Egal, also diese Leistung, und das ist das, was mir ein bisschen unheimlich ist, an diesem Typen an und für sich. Und wenn der wirklich bei sich ist und so extrem an sich glaubt wie jetzt wieder, was für mich der Schlüssel war, von Match zu Match, von Partie zu Partie, und auch dieser Glaube nicht zweifeln gewichen ist, wieder auch nicht bei 1-6 gegen Sinner, dann ist da ist kein Kraut gewachsen, ja, für niemanden. Und der kann sich, das sollte für ihn eine Erkenntnis auch sein, in Wirklichkeit oft dann nur selber schlagen. Ja? Also das ist für mich das Beeindruckende und du hast das eh schon gesagt, noch einmal, das ist halt was sehr schwierig ist, was auch viel dem Instinkt unterliegt und seiner eigenen Intuition, wann mache ich jetzt was mich vielleicht auch selber überrascht, damit es der Gegner ja nicht erahnen kann und wenn das aufgeht, ist es halt dann genial. Mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen. Hut ab und es ist so, jetzt fragst du dich wirklich, wie gibt es das, dass der, ich glaube, ein Dreivierteljahr kein Turnier gewonnen hat.
Seit Wimbledon nicht mehr. Und muss ich aber auf der anderen Seite schon fragen, weil ich ihn persönlich ja mag, obwohl ich mir immer noch wünschen würde, dass er irgendwann mal was Schlaues zu dem russischen Angriff da sagt, aber okay, ich mag den Medvedev ja, aber ich glaube, der Daniil, der wird sich schon langsam ein bisschen an den Kopf greifen und zu zweifeln beginnen, weil der hat sein letztes Turnier in Rom gewonnen im letzten Jahr und hat dann mehrere große Finali verloren, US Open, Djokovic. Jetzt kann man sagen, Wien war meinetwegen kein großes Finale, aber gewonnen hätte es dann, glaube ich, schon gern. Erstmals einen Titel verteidigt, verliert er gegen Sinner, genauso wie er Australian Open gegen Sinner verliert. Jetzt spielt er wieder. Also ich fand im ersten Satz, er war immer der Spieler, der ein kleines bisschen schwächer war, wenn man so sagen darf, hat aber dann bei 5-5 im Tiebreak die Chance, über einen Ballwechsel zum Satzball zu kommen. Schafft er nicht, schlägt dann selbst auf und haut dann eine Vorhand ins Aus. Seitlich, ich mache mir echt, weil er ist ja ein Nachdenker, der Medvedev. Wenn der im nächsten Finale steht und entweder gegen Sinner oder gegen Alcaraz dran muss, vielleicht ist es in Miami schon so weit, dass das mental dann schon, dass er mit einem großen Nachteil reingeht. Ich weiß es nicht, aber ich mache mir ein bisschen Sorgen. Was glaubst du?
Naja, den Medvedev jetzt zu analysieren, es ist so, wie es lang für andere war, dass halt zwei, drei wirklich besser sind. Hm. Und zwar konstant besser. Und ich finde, für ihn selber, gemessen an seiner eigenen, seinem Leistungsstandard, seinem prozentuellen Niveau, ist der eh super. Jetzt schauen wir, wie der auch Spiele umdreht gegen den Tommy Paul. Das darf man jetzt nicht kleinreden, auch den Namen nicht und auch das schiere Quandl nicht. Und dass uns der lang nichts gesagt hat, aber der wird immer besser. Der spielt wie aus einem Guss, der schießt den dort weg im ersten Satz. Und da managt er irgendwie dann im Tiebreak, gut, kann man sagen, auch der hat sich wehgetan, ist ein Pech, aber du musst erst einmal dabei bleiben. Und auch andere hat er ja niederringen müssen. Das ist ja nicht so, dass der Medvedev die Leute wegschießt, aber er kommt immer in diese Endspiele, er kommt konstant unter die letzten vier oder manchmal ins Finale und dort ist er dann Sense gegen wirklich bessere Leute. Das muss man so sagen, an dem Tag. Zumindest, was mich ein bisschen überrascht hat, war auch, weil er ja bei dem US Open schön vorexerziert hat, wie es gehen kann, dass er das nicht zusammengebracht hat. Jetzt muss man vielleicht dort auch die speziellen Gegebenheiten ins Kalkül ziehen, dass das halt die Bedingungen offenbar dem Alcaraz wirklich noch mehr liegen. Aber da war schon ein bisschen viel liegen gelassen und wie du auch sagst, den Eindruck habe ich auch, er versteht es ja dann auch sich irgendwie so, also er bleibt lästig dran, auch wenn er Mühe hat, immer wieder, wie du sagst, der vermeintlich Schwächere schon im ersten Satz, aber der ist im Tiebreak dann auch hinten, ich glaube 5-2, auf einmal steht es 5-5 und macht dann so einen depperten, und das ist halt das, was ihm letztlich salopp formuliert das Knack bricht, weil das darf dann nicht passieren. Wenn ich mich da irgendwie hinlaviere, dann wäre ich dann normalerweise als Champion ruhiger und spiele diese Punkte eben noch besser. Zumindest ein Djokovic hat das gemacht, bevor er, das möchte ich auch gerne noch dann separat besprechen, da gar nicht vorhanden war jetzt in dieser kurzen Hardcore-Episode für ihn selber. Aber wurscht, das ist ein anderes Thema. Aber ich finde noch einmal, an sich selber gemessen, der ist nicht besser. Das kann mir keiner erzählen, dass der wirklich jetzt ad hoc all along auf Nummer 1 realistischerweise einen Anspruch haben darf. Für mich ist jetzt Sinner Alcaraz offensichtlich weiter und ja, der muss froh sein, wenn sie vielleicht einmal da stehst und dann im Endspiel keiner ist, der halt, wie du gesagt hast, und das unterschreibe ich, dass das Einzel besser ist als er.
Jo, scheint so zu sein, aber wer hätte das, also bei Sinner waren wir uns ja, glaube ich, einig vor dem Turnier, bei Alcaraz habe ich jetzt schon Zweifel gehabt, nur auf der anderen Seite können wir uns auch beruhigen, der hat 2 Grand Slam Titel gewonnen und hat noch gar nicht das Grand Slam Turnier gewonnen, von dem ich denke, dass es ihm am besten liegt, nämlich die French Open. Und,
auch richtig, ja, genau, auch für mich.
Und hat 5 Masters Titel gewonnen, also ich meine, das ist jetzt schon eine bessere Karriere als viele, die noch auf der Tour sind. Ja, das ist schon
interessant. Dahingehend wäre interessant, aber das die Freude wird uns keiner machen, weil die ja auch immer schweigsamer werden und auch spanischen Medien gegenüber, aber dass jetzt dieser Unterschied aus dem eigenen Team analysiert werden würde, der passiert ist, dass der jetzt so eine Leistung dort abliefern konnte, vor allem vom Ferreira oder so, hätte mich das interessiert. Aber vielleicht, ich werde noch ein bisschen googeln, vielleicht kommt ja in den nächsten Tagen ein bisschen was. Auf jeden Fall mit dem Level ist er für mich, und das war er auch schon letztes Jahr, hätte er sich dort nicht ein bisschen, wie sagt man selber, vor lauter Nervosität um seine Früchte, seine Leistung gebracht gegen den Djokovic. Da, aber das ist das Turnier, da ist er für mich auch heuer. Ist der große Favorit, weil Sinner auf Sand, ja, Fragezeichen, auch wenn es der schnellste Sand der Welt ist. Und da ist jetzt auch, ich glaube, dass das vielleicht fast gut war, weil natürlich das zwar auch hochgespielt wird und der Yannick selber ist immer sozusagen kleingeredet hat, aber diese Serie wird natürlich immer länger und alle anderen denken auch, naja, wann verliert er jetzt? Jetzt hat er endlich einmal verloren, jetzt ist vielleicht dahingehend ein bisschen auch diese Erwartungshaltung geringer. Ne? Djokovic, oder? Oder
Djokovic nach einer kurzen Pause und wir wollen uns aber alle daran erinnern, im vergangenen Jahr hat Alcaraz genau im Halbfinale von Indian Wells gegen Sinner gewonnen, dann im Endspiel gegen Medvedev und ist aber zwei Wochen später im Halbfinale in Miami an Jannik Sinner oder war schon das Viertelfinale, aber jedenfalls ist er an Sinner gescheitert. Kurze Pause und dann gleich zu Nole.
Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
Ja, es sind beeindruckende Bilder, die uns von Novak Djokovic da erreicht haben, aus Los Angeles, allerdings aus der Basketballhalle. Bei den Los Angeles Lakers war er zu Gast, Halle war leer und Djokovic nimmt also den Dreier und ich weiß nicht, wie viel der Versuch es war, aber wenn es wirklich der erste Versuch war, dann ziehe ich jetzt, ich habe einen kleinen Kopfhörer auf, den kann ich nicht abnehmen, weil sonst hört man nicht mehr, was vielleicht eher ein Glück wäre. Aber ich sage bravo Nole, beim Basketball haut's hin. Und ich meine aber, bei einem serbischen Journalisten gelesen zu haben, dass Novak Djokovic, Andi, im Moment gar nicht so viel an Tennis denkt, mit anderen Worten, dass es jetzt nicht seine oberste Priorität ist. War das so ein bisschen auch dein Eindruck? Gegen Luka Nadi darf er im Grunde genommen nicht verlieren, vor allen Dingen, wenn man gesehen hat, wie Nadi eine Runde später gegen Tommy Ball gespielt hat.
Ja, also schon die erste Runde. Ich weiß nicht, ob man die, ich glaube, die haben wir in der letzten Sendung schon drin gehabt, dieses Bauchweh-Sieg gegen Vukic. Ja, auch schon in Wahrheit. Also nicht geglänzt hat. Da bin ich zu wenig dran, um das unterstreichen zu können. Ich habe das auch irgendwo gehört, aber ich weiß nicht. Also ich sehe keinen Grund, warum der jetzt nicht fokussiert sein hätte sollen. Ich meine, er hat dort nichts zu verteidigen gehabt. Das wäre eine Gelegenheit gewesen, ein paar Punkte zu bringen. Deswegen war es auch, glaube ich, sein Ansinnen. Und jetzt finde ich, aus seiner Sicht, er hat ja auch gesagt, schon im ersten Match, es war ja erschreckend schlecht. Und da jetzt was hinein zu Geheimnissen mache ich nicht, was die Dinge betrifft, die wir halt nicht wissen können. Aber ich glaube nicht, sonst wäre er dort nicht hingefahren. Und für mich ist es wiederum typisch er, dass er jetzt überraschend ganz auf Miami pfeift. Ich finde es aber gescheit, angesichts der Tatsache, dass er jetzt nicht mehr viel bringt, sich auf Hardcourt irgendwie da zu geißeln und dann vielleicht eine nächste herbe Enttäuschung zu kassieren, sondern jetzt auch zu sagen, was auch immer wieder durchgeklungen ist von ihm selber, nämlich, da merkt man, dass das jetzt auch schon langsam immer mehr zum Thema wird und ihn damit auch unbewusst immer mehr selber beschäftigt, dass es eine Altersfrage ist irgendwann einmal und dass er halt nicht mehr so konstant diese Leistungen, die er früher gebracht hat, auch wenn er an Tagen nicht gut gespielt hat, irgendwie drüber zu kommen und zu gewinnen und dann auch die Turniere zu gewinnen, bis letztes Jahr eigentlich noch sehr, sehr regelmäßig, dass da halt das jetzt nicht da war, weil in Wirklichkeit musst du sagen, der hat ja auch schon grottenschlecht gespielt und das haben wir auch gesagt, das ganze Australian Open hindurch. Jetzt waren das, okay, seit das war sein Lieblingsturnier, da war er immer am besten. Und daran muss man dann schon auch ein bisschen sagen, weil großartig war das nicht. Der Sinner hat ihn dort geschlagen, ich glaube in 4 Sätzen oder waren es 3. Ich glaube, einer hat er gerade noch gewonnen. Aber das war jetzt nicht. Und jetzt ist es noch schlechter aus seiner eigenen subjektiven Sicht. Und jetzt sagt er, okay, ja, ich bin 36, das kann passieren. Und jetzt mache ich das, was ich dem Rafa geraten hätte, überhaupt nur mehr auf Sand mich vorzubereiten, weil mir sind die French Open dann am wichtigsten. Ich bin schon gespannt. Ich habe gesehen schon Monte Carlo, die Liste, da sind alle drauf, auch Rafa, die Entry-List. Also da, das wird spannend, wer dort dann wirklich spielt und wie das sein wird. Aber ich finde es von Djokovic gescheit, weil jetzt einmal, okay, ich sage, das hat nicht funktioniert, soll so sein. Nummer 1, glaube ich, interessiert ihn nicht mehr wirklich, dann noch die Rekorde noch weiter, noch ein paar Wochen oder nicht. Und wie du letztes Mal schon gesagt hast, auch da bin ich völlig bei dir, da geht es nur noch um die ganz Großen. Und insofern ist es nicht dumm, glaube ich, dass er jetzt sozusagen noch einmal von Null startet. Ja, dahinter kann ich nichts vermuten, weil warum soll es auf einmal nicht wirklich freien, sodass er keinen Fokus hätte.
Naja, er hat letztes Jahr, also ich weiß es natürlich auch nicht, ich habe nur dieses Zitat gelesen von, jetzt habe ich vergessen, wie der serbische Journalist, Sascha mit Vornamen auf jeden Fall, Nachname vergessen, sorry. Aber er hat ja letztes Jahr schon ein bisschen angedeutet, dass das von zu Hause weg sein immer mühsamer wird. Jetzt nimmt er seine Kinder eigentlich auf der anderen Seite gerne irgendwohin mit. Ich habe gesehen, glaube ich, in Indian Wells hat er ein paar Bälle mit den Kindern von Jim Courier geschlagen. Da waren seine eigenen offenbar nicht dabei. Ich weiß es auch nicht. Ich habe nur bis zum letzten Jahr, und da lass das Wimbledon-Finale mal Ausrutscher sein, habe ich schon den Eindruck gehabt, dass die Matches, die er gewinnen will, die gewinnt er dann halt irgendwie. So, und Wimbledon-Finale war so das erste, wo man sagt, okay, hoppla, was ist da passiert? Das muss er eigentlich gewinnen, haben wir ja oft genug besprochen. Und dann kommt dieses Davis Cup-Halbfinale gegen Sinner, das er wirklich gewinnen will, wo er eine Vorlage hat, wo ausnahmsweise mal, ich glaube, der Kesmanovic war es, der zweite Serbe seine Partie gewinnt. Und wo er nur, unter Anführungszeichen, gegen Sinner gewinnen muss, das gewinnt er dann nicht, Australian Open auch nicht. Und das unterstreicht, glaube ich, das, was du gesagt hast. Irgendwie hat er nicht mehr diesen Vorteil vielleicht, wo die Gegner auch einknicken und denken, na okay, egal wie gut ich jetzt spiele, am Ende des Tages verliere ich ja trotzdem, weil auf der anderen Seite steht der Djokovic. Und das kann sein, dass Darren Cahill das dem Sinner gesagt hat, so ist es nicht, spiel einfach weiter, keine Angst. Und vielleicht trifft es ja auch, der Alcaraz hat auch keine Angst, vielleicht trifft es ja auf andere Leute auch zu. Ich weiß es nicht. Was weiß ich schon?
Ja, ich unterstreiche das, ich formuliere es nur anders. Also ich finde, sein Nimbus ist jetzt weg. Und das merkst du, sowohl er selber spürt das, als auch diese bloßfüßigen, vermeintlich bloßfüßigen Gegner, die ihn auf einmal wirklich gefährden und auch schlagen.
Jo. So. Soweit zu den Männern. Bei den Frauen, boah, das war ein mühsames Turnier. Oder hast du irgendwas gesehen, was du sagst, oh ja, lässige Geschichte bei den Frauen? Außer, dass Marta Kostyuk ins Halbfinale gekommen ist und dort dann gratis Trainerstunde, nicht gratis, sie hat sogar noch Geld dafür bekommen, dass sie da vor der Swiatek so vom Platz geschossen wird, Finale. Ja, okay. Ein paar gute Minuten hat Maria Sakkari gehabt, aber dann auch chancenlos gewesen. Ich hab mich nicht begeistern können für das Frauenturnier. Andi, du?
Naja, es war ähnlich eine Beobachtung, dass also Alcaraz dort an sich selbst gemessen immer fantastisch spielt, auch bei der Swiatek und auch bei der Sakkari ist das der Fall, die war im letzten Jahr auch schon im Semi, glaube ich,
wenn nicht schon zweimal. Und vor zwei Jahren waren sie gemeinsam im Finale, wenn ich das sagen darf.
Ja, genau, also das ist das, und zwar beide. Und dann muss man schauen, da kann man jetzt nicht umhin, halt, ich würde jetzt nicht alle anderen schlecht reden, aber die Sakkari hat, die Swiatek hat dort ja nicht einmal einen Satz verloren und irrsinnig viele Sätze zu null, also mit einer derartigen Überlegenheit, die war für mich auch nicht zu erwarten, das zu gewinnen ist schon sehr, sehr beeindruckend und ich finde halt, die bewegt sich am allerbesten. Das ist so ähnlich wie Alcaraz, wenn der wirklich bei sich ist und wenn der weiß, auch in der Defensive, das ist unheimlich schwierig, dann da irgendeine Chance zu haben, auch als Gegner. Und das war natürlich, ist es langweilig, weil einseitig, aber hochverdient für die Swiatek, muss man sagen. Und das Highlight, also sozusagen der weibliche Paul, ist für mich auch die Frau Kostyuk, du hast mir schon vorweggenommen, weil die in den letzten Wochen auch recht brav spielt und auch immer so ein Art Underdog war. Und da ist sicher was passiert, vor allem im Kopf, vor allem punkto Selbstvertrauen und eben wirklich dieser innere Glaube, dass sie da hinkehrt, wo sie jetzt langsam auch sein wird. Ja, natürlich ist es dann furchtbar, wenn man im Semifinale steht mit gewissen Erwartungen und dann hergehen könnte, oje, was ist bei dir runtergefallen?
Nein, ein Handy ist mir runtergefallen, weil ich was nachschauen wollte, aber bitte, sprich ruhig weiter, bitte.
Okay, dann heb's wieder auf. Ich spreche in der Zwischenzeit weiter, damit du nachschauen kannst. Und das ist Multitasken.
Ja, das ist großartig.
Ist natürlich auch ein Talent, wenn man es kann. Und andererseits ist es ein bisschen eine Distraction zugleich. So, jetzt hast du noch, was hast du nachgeschaut?
Ich, also ich habe nicht mehr viel zu sagen.
Nein, also begeistern war es für mich auch nicht, das ganze Damen-Turnier.
Also Kostyuk war ja vor 4, 5 Jahren, vielleicht sind es auch 6 Jahre her, The Next Great Thing, gemanagt von Ivan Ljubicic und als Juniorin schon ganz, ganz stark. Dann in ein Loch gefallen, aber finde ich schon stark, ist jetzt Nummer 26. Wir wollen auch nicht unerwähnt lassen, komplett unauffällig Emma Navarro, die plötzlich Nummer 20 der Welt ist, in diesem Jahr sehr viele Matches gewonnen hat. Mhm. Und die Sabalenka geschlagen hat, das muss man auch erstmal schaffen. Sabalenka hat ja erste Runde schon, erstes Match, ich schon wieder vergessen, gegen wen, wo sie 7-6 im dritten gewonnen hat, massive Probleme gehabt und fliegt dann eben gegen Navarro raus. Jetzt schauen wir mal, wie es in Miami sein wird. Und was ich nachschauen wollte, Andi, ist heute in der Qualifikation, also in ein paar Stunden von Miami, gibt es eine ganz interessante Partie, nämlich Luca Nardi, gerade sprachen wir von ihm, trifft dort auf Jakub Mensik. In der Qualifikation wohlgemerkt. Und das war Mensik, also ganz, ganz komische Wildcard-Verteilung in Miami wie jedes Jahr, weil das Turnier gehört ja IMG. Und denen ist ja alles Sportliche fremd. Die vergeben die Wildcards im Grunde genommen nur an die eigenen Klienten. Ausnahme vielleicht Venus Williams in diesem Jahr. Aber Mensik gegen Nardi heute ein kleines bisschen später, das wollte ich nachschauen und das war es dann auch schon, was ich zu diesem, deswegen ist mein Handy abgefallen, weil ich mich nicht erinnern konnte, gegen wen der Mensik spielt. Verrückt.
Ja, naja, es war ein lohnender Runterfall.
Ja,
Runterfall.
So, kurz
wichtig ist ja so wie auch im Leben, dass man wieder aufsteht oder sagen wir, dass das Handy tut sich allein schwer, aber schön, dass das wieder
aus. Ich habe es retten können. Kurze Pause.
Ein Fallrückzieher von der Mittellinie, ein Skiflug über einen Viertelkilometer oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
Mitarbeiter der Woche. Ich fange an, wenn ich darf.
Immer.
Nichts Sportliches, aber jemand, dessen Ästhetik beim Tennissport mir sehr gut gefällt. In Wien war seine Freundin noch dabei. Der Nachname der Freundin ist so extrem schwierig, dass ich mir nicht einmal den Vornamen gemerkt habe. Aber Lorenzo Musetti ist erstmals Papa geworden. Herrlich. Er hat jetzt in Indian Wells die erste Runde, also sein erstes Match noch gewonnen gegen Shapovalov, hat dann gegen Rune nicht schlecht gespielt, im Tiebreak vom zweiten Satz verloren, ist aber wenige Stunden, möchte ich sagen, nach diesem Ausscheiden erstmals Papa geworden. Der Sohn heißt Ludovico. Spannend, Ludovico Musetti, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob die beiden planen zu heiraten oder ob das schon vielleicht sogar schon geschehen ist. Aber mein Mitarbeiter der Woche, einfach damit es ein bisschen menschelt an diesem Montag, ist Lorenzo Musetti.
Nicht die Freundin
oder Frau. Die Freundin oder Frau ist die eigentliche Mitarbeiterin der Woche, aber dazu müsste ich jetzt ihren Namen wissen. Da müsste ich wieder das Handy in die Hand nehmen, es würde mir noch einmal auffallen und das riskiere ich nicht.
Ja, die Sendung wäre dann noch ein bisschen länger.
Ja, bitte.
Ja.
Bitte.
Aber es bleibt ja in der Familie der Titel.
Ja, das ja. Die große Urkunde, die nach Italien geschickt wird. Bitte. Andi, du. Matteo Berrettini hätte ich auch nehmen können.
Die Spannung steigt ins Unermessliche. Es wird keine rot-weiß-rote Fahne dabei sein, überraschenderweise.
Ja, wieso? Der Dominik hat doch heute gegen Filip Krajinovic hinten raus war es ein bisschen spannend dann, was nicht hätte sein müssen, weil der hat im zweiten 5-2 geführt, hat bei 5-4 eigenen Aufschlag 40-0 gehabt und hat dann das Tiebreak 7-4 gewonnen, aber Dominik zurück auf der Siegerstraße. Aber nicht gut genug für dich, willst du mir damit sagen, dass er Mitarbeiter der Woche wird?
Ich habe nur gesagt, für mich ist keine rot-weiß-rote Fahne, weil ich A, noch bei der letzten Woche bin und B, auch, ich würde es gar nicht mehr erwähnen, auch den Ofner nicht. Und damit tue ich allen, glaube ich, einen persönlichen Gefallen. Also es ist kein Österreicher, das hätte der Schmäh sein sollen. Zum Team hoffentlich haben wir mehr Gelegenheit, als nur uns darüber zu freuen, nächste Woche dann, wenn du so lieb bist und mich wieder zu Wort kommen lässt. Aber jetzt für die Woche, jetzt muss ich einmal schauen, ich hätte so gern Wozniacki genommen. Oder übrigens war das gegen die Kerber, dass sie gewonnen hat, das war für mich enttäuschend von der Kerber. Da haben wir uns ja auch überlegt, wie das ausgehen würde und so. Aber egal, also die war dann auch verletzt. Ja, wen kann man da nehmen? Eigentlich in Wirklichkeit, ich nehme den Alcaraz, ja. Weil es nicht zu erwarten war und weil die Leistung, finde ich, an seinem persönlichen Leistungsvermögen wieder, das war wirklich top, top, top. Und zwar aus sehr wenig davor und auch aus wenig Self-Confidence. Deswegen ist für mich der liebe Herr Alcaraz. Hoffentlich können wir, wie gesagt, nächste Woche, wenn auch auf kleinerer Bühne, Ähnliches von Dominik behaupten.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show, jeden Donnerstag neu.